Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Was essen wir Deutschen am liebsten? Logisch, Wurst. Und die machen wir Deutschen auch am besten, sagt der Lonely Planet in dem Buch Ultimative Foodie-Ziele, die Top 500 Spezialitäten weltweit und wo man sie isst, werden dem ausländischen Touristen Currywurst, Weißwurst und Bratwurst ans Herz gelegt. Und neben den beiden Kultwürstchen-Grills, Konopke im Prenzlauer Berg und Curry 36 in Kreuzberg, werden sogar die Grillwalker, also diese Typen, die zum Beispiel auf dem Berliner Alexanderplatz rumstehen mit Billigwürstchen und Billigbrötchen, die werden auch empfohlen. Oha, Grund für uns, die Wurst etwas genauer anzuschauen. Und ich habe das gemacht. Zusammen mit Hendrik Haase, Blogger und Food-Aktivist. Er findet Wurst Bombe, aber nur, wenn sie aus gutem Fleisch ist. Johnny Teuerl aus Berlin stellt Bio-Seitan mit einem Kumpel zusammen her und verkauft den unter anderem in seiner eigenen veganen Biomanufaktur Labby Wurst. Und er versteht überhaupt nicht, warum viele Leute sich darüber aufregen, dass er Wurst verkauft, obwohl gar nichts vom Tier drin ist. Und Valeska Frank kommt aus der Schweiz, lebt in Berlin, hat sich hier in die türkische Knoblauchwurst Sucuk verliebt und stellt jetzt Bio-Sucuk her. All das jetzt.
Deutschlandfunk Nova.
Was essen wir Deutschen am liebsten? Logisch, Wurst. Und die machen wir Deutschen auch am besten, sagt zumindest der Lonely Planet. In dem Buch Ultimative Foodie-Ziele, die Top 500 Spezialitäten weltweit und wo man sie isst, werden dem ausländischen Touristen Currywurst, Weißwurst und Bratwurst ans Herz gelegt. Deutschland ist ganz Wurst. Und neben den beiden Kultwürstchen-Grills, Konopke im Prenzlauer Berg und Curry 36 in Kreuzberg, werden sogar die Grillwalker, also das sind ja diese Typen auf dem Berliner Alexanderplatz zum Beispiel, die Billigwürstchen im Billigbrötchen verkaufen, die werden da auch empfohlen. Oha! Ein Grund für uns, die Wurst heute ein bisschen genauer anzugucken. Das habe ich gemacht zusammen mit Hendrik Haase. Er ist Blogger, Food-Aktivist mit einem Riesenherzen für Wurst. Ich habe ihn gefragt, du kannst die Entscheidung des Lonely Planet so gar nicht nachvollziehen, oder? Warum?
Nein, nicht mehr. Also der Lonely Planet hat insofern recht, dass wir ja in Deutschland durchaus ein Wurstland sind und auch für eine gewisse Qualität, eine Tradition, ein Handwerk. Aber uns da jetzt nur drauf zu reduzieren und dann vor allem das Problem des Lonely Planets ist ja, er reduziert es auf so eine Müllwurst, die es irgendwo industriell auf irgendeinem Riesenplatz wie dem Alexanderplatz gibt.
Warte. Er reduziert es ja nicht nur darauf, er reduziert es auf Currywurst und Bratwurst, ja, aber auch von Konopke und von Curry 36 und von Grillwalkern. Ich finde es komisch, dass sie das in eine Kiste schmeißen. Das finde ich seltsam. Haben die das nicht mal gecheckt oder so?
Ja, wobei bei den anderen, ich will jetzt hier keine Kollegen bashen, aber das Ding
Knopke ist... Knopke ist doch eigentlich auch Traditionshandwerk. Seit wann gibt es die 1700?
Das ist aber auch nicht Bio und vom Bauernhof, mal ganz ehrlich. Das ist teilweise halt auch ein Problem, sehe ich irgendwie so. Da darf man sich halt auch als Wurstfan, selbst wenn man es mag, nicht täuschen lassen von irgendeiner Außenoptik, wenn man sagt, naja, der ist klein, deswegen wird die Wurst da schon gut gemacht sein. Also da wissen auch viele leider nicht, das ist ja auch ein großes Problem in Deutschland, wo die Rohwaren herkommen. Also nur weil irgendjemand Metzgerei dran geschrieben hat, heißt das noch lange nicht, dass der mit vernünftigem Fleisch arbeitet. Und auch vor allem mit echten Gewürzen, mit einem Naturdarm und nicht mit so einem Kollagenklebdarm, in dem diese Industriewürstchen stecken. Ich finde, man sollte generell kritisch sein und gerade bei so Sachen wie Currywurst, wo dann auch so eine Soße dabei ist, die eigentlich komplett den Geschmack der Wurst überdeckt in den meisten Fällen, dann frage ich mich immer, warum man dafür dann am Ende ein Tier aufziehen musste, es messen musste, viel Futter aufwenden musste, viel Ressourcen und es dann töten musste, um es am Ende mit so einer künstlich aromatisch gepimpten Currysoße mit viel zu viel
Glutamat
zu überdenken.
Okay, dann lass uns mal von vorne anfangen, weil nicht jeder weiß, was in so einer Industriewurst drin ist und wie die gemacht wird. Kannst du das mal ganz kurz erklären?
Na, das Problem ist, dass wir einmal natürlich Schweine haben, die eben viel zu jung geschlachtet werden. Das heißt, so ein Schwein muss innerhalb von 5,5 Monaten von 0 auf 100 Kilo kommen. Das geht nur in einer sehr, sehr engen Haltung mit sehr, sehr intensivem Futter, mit einer Schweinerasse, die im Grunde nur auf Wachstum getrimmt ist. Da ist ein Muskel, der quasi einfach nur aufgepumpt wurde und dann dementsprechend auch nicht viel Geschmack entwickeln könnte. Fleisch entwickelt dann Geschmack, wenn der Muskel sich viel bewegt hat. Mhm. Wenn der Muskel aus einem Tier kommt, was auch vorher gut gefressen hat. Also die Faustregel lautet, iss nur Fleisch von Tieren, die selber gut gegessen haben. Und aus dem Fleisch kann man schon mal sagen, kommt nicht viel raus an geschmackvollem Fleisch. Das heißt, wenn du daraus eine Wurst machst, dann kommt da was raus, was so okay schmeckt. Das heißt, da musst du danach eigentlich wieder mit Aromen reingehen, dann musst du mit Geschmacksverstärkern reingehen. Und was die Industrie natürlich macht, sie versucht überall zu sparen. Das heißt, das Mantra der Lebensmittelindustrie ist ja, möglichst wenig Rohstoff einzusetzen. Das heißt, möglichst wenig gutes Fleisch oder überhaupt Fleisch. Und möglichst viel von anderem Zeug da reinzumachen, dass man damit möglichst viel Gewinn macht. Das heißt, bei einer Wurst Wasser. Oder du versuchst noch irgendwelche Fleischarten unterzubringen, die du in Europa gar nicht als Fleisch deklarieren darfst, weil es von Knochen abgepresst wurde, das sogenannte Separatorenfleisch. Und das versteckt man dann auch teilweise in diesen Würsten. Und dann liefert einem eine Zusatzstoffindustrie halt noch entsprechende Chemikalien, also Zusatzstoffe, ja, die man aber auf dem Etikett unter Aroma verstecken kann oder Gewürzextrakte oder sowas. Und die binden dann ganz viel Wasser und kaschieren auch dieses Separatorenfleisch, also dieses Fleisch, was gar kein Fleisch mehr ist. Und das kommt dann alles in diese Wurst und das kommt dann alles noch nicht mal in den Naturdarm, also den echter Darm ist, sondern das ist so eine Art...
Klebdarm, hast du gesagt.
Ja, das ist so ein Kollagendarm, da nimmt man die Häute und so weiter, kocht die nochmal ein, verändert die nochmal im chemischen Prozess und dann entsteht daraus so ein Endlosdarm. Machen die ja nicht aus einem Grund, dass sie jetzt irgendwie sagen, wir wollen möglichst billige Wurst herstellen, um die Leute zu betrügen. Deswegen würde ich da jetzt auch immer ein bisschen differenzieren und sagen, die Industrie macht das natürlich auch, weil die Leute nicht bereit sind, mehr als 1,50 Euro auf Malix zu bezahlen.
Sag mir, was in der guten Wurst drin ist, weil du weißt es ja dann auch inzwischen. Oder wo die herkommt vor allem. Wahrscheinlich dann wirklich aus der Region.
Mist, der aus der Region kommt, ist auch Mist. Gerade wenn wir in Berlin, von Berlin sprechen, haben wir drumherum Brandenburg. Brandenburg ist eins der Länder, wo intensive Tierhaltung betrieben wird. Also das heißt jetzt auch nicht nur, weil es irgendwie aus der Region kommt, ist es gleich besser. Fang beim Tier an. Bei einem gut gehaltenen Tier, was gutes Futter bekommen hat, was ein bisschen Bewegung hatte, was tendenziell ein bisschen älter geworden ist. Oder und obendrauf noch eine alte Rasse hat. Also irgendwie eine Rasse, die eben nicht von diesen modernen Rassen, sage ich mal, abstammen, die halt einfach nur sehr, sehr schnell auf dieses Gewicht kommen, sondern die einfach noch Zeit zum Wachsen hatten. Deswegen sind nämlich in Deutschland, hatten wir mal über 20 autochthone Rassen. Und daraus entsteht schon mal gutes Fleisch.
Bratwurst und Currywurst. Dafür sind ja angeblich wir Berliner die Spezialisten. Und zu diesen Spezialisten zählt der Lonely Planet auch Grillwalker. Ihr wisst schon, dieser Wurstverkäufer mit dem Grillbauchladen. Das regt Hendrik Hase tierisch auf. Der Fakt, dass auch diese Bratwurst als deutsche Spezialität gelabelt wird. Er sagt, Lonely Planet ist völlig am Trend vorbei. Denn er geht zu qualitativ hochwertiger Wurst, die Teil einer neuen deutschen Küche ist. Und über diese neue deutsche Küche haben wir gesprochen. Ich habe ihn gefragt, du bist ja auch Teil der neuen deutschen Küche. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Das Ding ist, Deutschland war ja nie großartig bekannt für irgendeinen kulinarischen, fortschrittlichen,
doch,
weltweit bedeutenden, außer jetzt ja Himmel, Erd
Himmel und Erd.
Boscht. Wir sind Boscht bekannt. Genau. Wenn man jetzt in Dimensionen denkt, wie eben die Nouvelle Cuisine aus Frankreich, oder man denkt dann die Nordic Cuisine, die jetzt gerade in aller Munde ist, also das Noma Kopenhagen oder vorher die Molekular. Küche, die kam ja aus Spanien. So, aber mittlerweile entwickelt sich in Deutschland und gerade auch in Berlin, in diesem, sag ich mal, Schmelztiegel hier aus verschiedenen Kulturen, Nationen, was auch immer, wer hierher kommt, so eine schöne Grundstimmung und so eine kulinarische Faszination, die viele Leute wieder hierher zieht und die auch durchaus international wieder eine Bedeutung hat. Da gibt es halt viele, die sich jetzt wieder als Köche, als Spitzenköche, sind ja alles Sternrestaurants, zusammengeschlossen haben. Wir stehen eigentlich für eine neue Herangehensweise an das, was es hier gibt und was man hier so schmecken kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Plus, und da würde ich sagen, in dem Schweif schwimmen dann halt auch viele Lebensmittelhandwerker mit. Also neue Bäcker, neue Metzger, neue Brauer, weil da brauchen wir uns auch nicht mehr verstecken. Und das ist halt das Spannende, was da gerade passiert. Und das vielleicht mal so als neue deutsche Küche gefasst. Ich glaube, es ist noch nicht ganz so, dass du sagen kannst, boah, das ist es jetzt. Ne? Also das ist das Paket, was auch schon weltweit bekannt ist. Aber du merkst, da brodelt was. Und wenn man so Leute, also Experten in der kulinarischen Welt fragt, dann bemerken die das auch. Und dann gibt es auch durchaus Leute, die herkommen. Und dann ist es eben sehr enttäuschend, wenn man dann reduziert wird auf Currywurst. Was ja aber nicht heißt, dass man die Currywurst auch mal neu denken kann und da eben mit frischer Zitronenschale
oder
arbeiten kann.
Oder mit Bärlauch, wie du sagst, ne?
Bei der Currywurst jetzt vielleicht noch nicht, aber so in die Richtung, dass man da irgendwie echt mit guten Produkten arbeitet und auch sagt, auch das Ding können wir mal revolutionieren oder die Berliner Boulette oder was auch immer oder Hackepeter, dass man das mal in eine Richtung zieht, dass es halt wieder wirklich einzigartig ist und dann eben genau mit diesem Ding spielt, was regional typisch ist und was vielleicht auch für diese Stadt ist, aber dann mal so übersetzt in neu und gut und nachhaltig und eben nicht in langweilig, industriell immer gleich schmeckt.
Aber geht dann nur in Berlin wahrscheinlich, oder? Das ist so, weißt du, dass es überhaupt das Publikum findet, weil das ist ja dann, hast du ja schon selber gesagt, es ist entsprechend teuer. Es ist
Preis.
Cool,
teuer.
Es kostet so viel, wie es wert ist, sagen wir es mal so.
Ja. Ne? Und vor allem gerecht ist für die Bauern, für die Leute, die dahinter stehen.
Ja. Gut, aber das ist halt, man muss halt auch ein bisschen auf die Leute gucken, die normalerweise Currywurst konsumieren. wenn man sich das so anschaut, das sind ja eigentlich eher Leute, die nicht so viel Geld haben, da mal kurz einen Currywurst-Snack sich hinterziehen, ne?
Und ja, die sollten aber vielleicht auch, also wie gesagt, da ist man schnell in dieser Diskussion von wegen, dass diese teuren Lebensmittel oder die Lebensmittel, sag ich mal, die eine Qualität haben, fangen wir mal so an, und ihren Preis haben, weil die Bauern und die Lebensmittelhandwerker oder Köche dahinter einen Preis bekommen, von dem sie leben können, dass das jetzt irgendwie nur was für Reiche werden. Ich finde, solche Lebensmittel sollten für alle da sein, weil wir können nicht sagen, nur weil du wenig Geld hast, isst du bitte die Sachen, die unter sklavenähnlichen Bedingungen irgendwo in irgendwelchen Löchern mit vielen Zusatzstoffen hergestellt wurden und dich am Ende betrügen, weil die Hälfte Wasser ist. Diese Rechnung finde ich immer ein bisschen fies. Aber du hast natürlich recht, dass das momentan eher bei Leuten angesiedelt ist, die das vielleicht auch sich leisten können, aber auch leisten wollen, sagen wir mal so. Und dazu gehört Bildung. Und kulinarische Bildung,
sagen,
die ist in Deutschland echt noch.
Ja, das gehört halt auch zu Leuten, die sich mit Essen, Essverhalten, Ernährung extrem auseinandersetzen und dann auf die Idee kommen, aha, da gibt es ja die und die Wurst, die sollte ich mal essen. So.
Ja, und also laut Ernährungsempfehlung der UN sollten wir auch bitte mal alle halb so viel Fleisch essen.
Jetzt nochmal abschließend die eine Frage, die ich dann noch stellen wollte.
Sorry.
Ist das ein Berlin-Phänomen?
Nein.
Oder meinst du, das wird dann irgendwann auch deutschlandweit so sein?
Du musst halt verstehen, dass bei diesen Länderküchen, die wir so allgemein heißen, die Nouvelle Cuisine war zum Beispiel auch keine Küche, die jetzt aus ganz Frankreich kam. Das war eine Küche, die vor allem in Lyon, die Nordic Cuisine kommt vor allem aus Kopenhagen und noch zwei anderen Metropolen im Norden. Das heißt, das waren immer Entwicklungen, die sich auch um Städte gruppiert haben, bei denen das dann so losging. Deswegen, diese Rolle kann Berlin durchaus einnehmen. Aber ich würde absolut negieren zu sagen, das ist jetzt so ein Ding, das sind nur drei Hipster, die das in Neukölln oder Berlin-Mitte interessiert. Das ist längst nicht mehr so, weil ich fahre viel durch Deutschland und die Brauereien poppen überall auf. Wie gesagt, die Metzgereien, da gibt es jetzt mittlerweile auch zwei, drei Beispiele, wo ich sagen könnte, die sind genauso innovativ und jung und gehen nach vorne. Und heute hält kaum noch jemand davon ab, einfach eine Online-Business zu starten irgendwo und zu sagen, na, ich verkaufe das erstmal an meine drei Fans auf Facebook. Also da sollte man sich auch als deutsche Lebensmittelindustrie oder als diese großen Gastronomen, die noch sehr, sehr protzig da stehen und sagen, naja, das ist alles, das interessiert uns nicht, das ist ja nur so ein Trend, dass die sich auch nicht zu sicher fühlen, weil das kann heute sehr schnell gehen, dass halt sowas sehr, sehr schnell verbreitet und dann eben viel, viel mehr Leute erreicht. Und das finde ich ja gerade gut, weil es geht ja nicht darum, dass wir in Berlin hier irgendwie ein paar nette Sachen zu essen haben, die irgendwie cooler sind und besser sind als in dem Rest der Republik, sondern das soll ja überall sein.
Henrik Hase, Blogger und Food-Aktivist, er liebt Wurst. Aber nur die gute, die mit dem guten Fleisch, mit echten Gewürzen im Naturdarm. Und das ist das Zeug, was er auch verwendet, wenn er kocht. Neue deutsche Küche nennt sich das. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass es zurück zur Natur geht, Lebensmittel möglichst hochwertig und naturbelassen bleiben. Das ist die Grundlage dafür. Lecker!
Deutschlandfunk Nova.
Ultimative Foodie-Ziele, die Top 500 Spezialitäten weltweit und wo man sie isst. Das ist das neue Buch vom Reiseführer Lonely Planet. Deutschland ist mit 6 Einträgen vertreten. Ich sag mal so, wir werden ein bisschen auf Wurst reduziert. Empfohlen wird da unter anderem die Bratwurst, die Currywurst von Konopke in Prenzlauer Berg und die Grillwalker vom Berliner Alexanderplatz. Die Typen, die da mit den Bauchläden stehen und oft weniger gut aussehende Bratwürste verkaufen, die kennt ihr auch als Nicht-Berliner, oder? Ich sag mal so, es ist schwierig. Ist das wirklich die deutsche Küche? Johnny aus Berlin kann damit eher weniger anfangen. Er betreibt in Berlin die vegane Biomanufaktur L'Herbivore. Bei ihm sieht einiges nach Fleisch aus, es ist aber gar nicht drin. Und das heißt dann zum Beispiel Kidney Chili Seitanwurst oder Kräuter Balsamico Grillscheiben. Ich habe ihn gefragt, mal ganz ehrlich, sowas essen doch nur Berliner Hipster, oder?
Okay, das ist ein schöner Auftakt. Nee, natürlich nicht. Schwerpunktmäßig hast du natürlich da eine unserer Kernzielgruppen quasi überspitzt jetzt quasi mal.
Ich komme aus dem Friedrichshain. Das war jetzt nicht negativ gemeint.
Also ein junges, urbanes Publikum, worunter dann auch Hipster fallen, kauft auch unsere Produkte sehr gerne, auf jeden Fall.
Und wer noch?
Und ich meine, neben dem Geschmack und so weiter und der Attraktivität so, gibt es ethische Gründe halt, sich tierproduktfrei zu ernähren. Das sind so die einen. Es gibt aber auch ein gewisses Klientel, was einfach gerne regionaler kauft zum Beispiel oder gerne halt Produkte ausschließlich aus ökologischem Landbau. Die Gründe, unser Produkt zu kaufen, sind noch deutlich vielschichtiger als, ich würde jetzt sagen, Lifestyle-Gründe.
Okay, warte mal ganz kurz. Ihr macht aber nur Sachen aus Seitan, oder?
Genau, wir sind eine Seitanmanufaktur.
Okay, und ich habe ja so das Gefühl, weil ich esse auch ganz gerne mal vegetarisch, jetzt nicht vegan, aber vegetarisch, dass Tofu ist ja so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das hat jeder mal auf dem Teller, ne? Aber Seitan finde ich tatsächlich noch ein bisschen spezieller. Also Seitan ist so in meinem Empfinden noch nicht so richtig kommerzialisiert. Also wieso habt ihr dann Seitan genommen? Deswegen, weil ihr gedacht habt, das ist mal was Neues, oder?
Sicherlich hatten wir eine speziellere Vorliebe halt für das Produkt. Also ich will jetzt hier kein Tofu-Bashing oder so betreiben, aber die Verarbeitbarkeit vom Seitan-Produkt ist eine ganz andere. Die Textur ist eine bessere. Man kann auf vielerlei Eigenschaften und damit auf die Verarbeitbarkeit des Produkts halt viel besser Einfluss nehmen. Und das war uns so als Grundsympathie dem Produkt gegenüber schon irgendwie vorhanden, so bei uns.
Und wo kriegt ihr den Seitan jetzt her, den ihr bei euch anbietet?
Ja, wir produzieren den Seitan hier bei uns selbst.
Kannst du mir ganz kurz sagen, wie ihr das macht, nur ganz grob?
Ha, ist eigentlich wie eine Mischung aus Backen und Kochen. Auf der einen Seite hast du, sag ich mal, einen sehr kräftigen, vegetarischen, / veganen Sud. So, da ist alles drin, so was richtig Geschmack gibt. Öl, Zwiebeln, Knobi mitunter, Tomatenmark, vielerlei Gewürze. Mhm. Einfach verschiedene Geschichten. Auf der anderen Seite eine Mehlmischung aus dem Weizeneiweiß, Lupinenmehl. Das Ganze wird vermengt, gemeinsam ausgekocht. Und je nachdem, wie die Mehlmischung ist oder wie der Sud halt in der Mischung ist, entstehen halt verschiedene Sorten.
Aber nochmal, um auf die Begrifflichkeiten zu kommen. Ne? Ihr habt ja offenbar auch einen kleinen Shitstorm erlebt, weil Wurst hier in Deutschland eine gewisse Identifikationsfunktion hat, so kann man es vielleicht nennen. Erklär mal genau, was war da los bei euch?
Das war eigentlich nach einem anderen Radiointerview. Wir haben das dann halt ja online geteilt und hatten da halt eine entsprechende Reichweite, sodass viele Leute mitgekriegt haben, die da halt offensichtlich die Seite stalken. Es fanden nicht alle so gut, dass da halt Produkte, die nicht fleischlichen Ursprungs sind, halt
so bezeichnet werden.
Genau, also um ehrlich zu sein, ich kann die Argumentation nur partiell nachvollziehen. Es sind immer viele identifikationsmotivierte Augenblicke, glaube ich, dabei. Ich glaube, die Leute denken irgendwie, man würde mit einem veganen Produkt mit vergleichbarer Textur und Geschmack auf jeden Fall irgendwo ihm oder ihr etwas wegnehmen wollen. Es gibt natürlich auch Interessengruppierungen so, die gern haben, dass halt das Fleisch weiter gekauft wird. Ich meine, Deutschland produziert enorm viel Fleisch.
Ich habe, wie gesagt, auch teilweise vegetarisch gelebt. Also ich habe das ja gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Fleisch.
Ja.
Und deswegen wäre ich auch niemals auf die Idee gekommen, mir eine Wurst zu kaufen, in der Tofu drin ist. Weißt du, ich meine? Also ich weiß halt nicht, warum man das dann so nennen muss. Das denken die sich wahrscheinlich auch, wenn man eigentlich gar keinen Bock hat auf ein tierisches Produkt.
Absolut.
Ich
sehe das halt zweierlei. Also zum einen verfolgen wir schon die Philosophie, dass es hier bei uns kein wie Schnitzel und kein wie Pfälzer Leberwurst oder so etwas gibt oder so. Also wir versuchen dezidiert nicht tierische Produkte möglichst effektiv nachzubauen, sondern den eigenen Weg zu gehen. Du findest hier Produkte wie den Winterseitan, du findest Kürbisseitan, aber halt eben auch so etwas wie eine Aufschnittwurst oder Hack, so. Da lässt sich das nicht ganz trennscharf halt aufmachen. Also die Textur muss stimmen und der Geschmack. Mhm. Und in dem Augenblick ist es mir egal, wie das Produkt halt heißt.
Johnny aus Berlin betreibt die vegane Biomanufaktur L'Herbivore. Bei ihm gibt es Kidney-Chili-Seitanwurst oder auch Kräuter-Balsamico-Grillscheiben oder einfach Hack. Ist aber keine Wurst, ist alles aus handgekochtem Seitan.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Wurst mit einem Land verbunden wird, dann mit Deutschland. Das haben wir heute schon gemerkt. Muss aber nicht. Wir lernen jetzt Valeska Frank kennen. Sie ist 27 Jahre alt, kommt ursprünglich aus der Schweiz, lebt in Berlin-Moabit und hat dort Sucuk kennen und lieben gelernt. Das ist diese türkische rote, schärfere Wurst, die so ein bisschen nach Knoblauch schmeckt. Nein, kleiner Scherz, schmeckt die eigentlich auch nach was anderem? Fast nicht, oder? Nun gut, Valeska fand Sucuk beim Erstprobieren so geil, dass sie sich gedacht hat, hey, die stellt doch jetzt einfach selber her. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also ich bin hierher gekommen halt, um zu studieren. Das war krass, vor 10 Jahren. Und ja, ich war dann halt in Berlin. Meine Mama hat mir eine Wohnung gefunden in Moabit. Und das war einfach total cool, weil Moabit halt Moabit ist. Und da hat so viele Einflüsse. Und ich finde es immer noch ein genialer Kiez. Wohne immer noch da, immer noch gleiche Wohnung. Da lernt man halt echt viel kennen und ist unglaublich wertvoll. Und da habe ich auch die Sucuk kennengelernt.
Also du hast denn was in irgendeinem Restaurant, einem türkischen Restaurant oder was, und hast dann Sucuk gegessen? Oder
ich weiß nicht, ob man das Restaurant nennen kann, wenn man auf der Straße steht und in der Kälte sich da was reindrückt. Aber ja, es ist ein Imbiss oder so, würde ich es eher mal nennen. Ich fand die total lecker und ich bin eher so ein Wurstkind. Also in der Schweiz, da ist einfach alles Wurst. Und da war ich so, oh Gott. Das ist gut, das ist lecker. Ja, aber irgendwo ist oft, dass man ja nicht so genau weiß, wo das herkommt.
Du weißt auch nicht, was drin ist.
Ja, und das, so älter ich wurde, kann ich das nicht mehr so mit mir vereinbaren, dass ich einfach so zu einem hirnlosen Konsumenten werde. Und ja, und so kam es dann, dass ich dann war so, okay, wie kann man das machen, dass Sucuk eigentlich jetzt gut ist?
Du hast dich zu einer Sucuk-Fachfrau entwickelt erstmal?
Genau, ich wollte es auf den Grund wissen, wo kommt das her? Und das ist auch noch halal und überhaupt und wie wird das geschlachtet und was ist denn das, was ich hier in mich hineindrücke? Und das hat mich halt einfach so ein bisschen auch zum Stutzen gebracht. Es muss anders sein, genau.
So war die Idee und dann musst du ja weitergemacht haben. Das ist ja jetzt, von der Idee zum Geschäft ist ja auch immer noch so ein,
das ist noch ein, genau,
ein langer Weg eigentlich, ne?
Genau, dann war das halt einfach so eine Idee. Eigentlich war es einfach so, ja, wie macht man das? Also ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan gehabt von, wie macht man sowas, wie macht man Wurst? Ja, okay, erstmal, ja, wahrscheinlich müssen wir einen Metzger suchen, jemand, der Bio-Fleisch verarbeitet, Bio-Schlachter. Wo kommen die Rinder her? Muss ja auch vom Bio sein. Da muss ja auch das Gewürz, muss alles Bio sein. Ja, und dann gibt es die Uckermark.
Es gibt, ja, das stimmt. Es gibt die Uckermark. Die ist schön.
Die ist schön.
Da gibt es viele schöne Tiere.
Da gibt es viele schöne Tiere.
Die haben viel Platz auch.
Viel Platz. Und die sind toll. Und die haben es gut. Und die sind Bio natürlich, ja.
Darf ich eigentlich schon mal so eine Sucuk essen?
Ja, natürlich.
Weil ich drehe
bitte
sonst durch.
Der Geruch,
das ist ja,
oder?
Kein Geruchsradio hier. Deswegen riecht keiner von unseren Hörern, wie gut das hier riecht. Ich müsste jetzt mal nebenher was essen.
Erzähl weiter. Also jedenfalls, wenn du isst, vielleicht kannst du so, wie sich das anhört, wenn
oh,
du reinbeißt.
Das ist ja ein riesen Sandwich, du meine Güte.
Na, ich dachte...
Ist das eine Wurst oder sind das fünf?
Das ist eine Wurst.
Alter, das ist aber kein Snack mehr. Das ist schon, das sind schon zwei Mahlzeiten in einer, ne?
Also ich würde sagen, das ist eine gute Mahlzeit. Also da haben wir schon genug gegessen.
Du bist so eine kleine, dünne Person. Das ist nicht dein Ernst, dass du sowas jeden Tag gegessen hast, oder?
Doch. Mhm. Ja, jedenfalls, also...
Uckermark.
Uckermark.
Wir waren bei der Uckermark.
Wir haben jetzt wirklich cool was gefunden, was einfach geil ist, weil die Rinder leben da draußen, werden da geboren, chillen da auf der Wiese, haben mit keinem Menschen Kontakt und dann, da wo sie stehen, gehen sie nebenan, wo es genau gleich riecht und dann ist da der Mann, der sie die ganze Zeit gestreichelt hat und macht jetzt ihnen kurz was am Kopf und dann wird der Bolzen gesetzt und dann ist es auch schon vorbei und das ist einfach...
Jetzt schmeckt es mir gerade nicht mehr so gut. Ein Tofu wäre auch ganz nett.
Ja, Tofu ist auch nett. Aber es schmeckt halt nicht so. Und dann, ja, natürlich sollte man den Fleischverzehr zurückschrauben wegen CO2 und so weiter.
Aber hast du ja gar nicht. Du hast ja, du holst das Fleisch ja von nebenan quasi.
Genau, und das auch noch, aber...
Deine Sucuk ist der Unterschied zu der, ist das gute Fleisch zu der normalen Sucuk? Hast du auch andere Gewürze oder bleibst du sonst ganz traditionell, dass es so schmeckt, wie eigentlich so schmeckt wie die türkische Sucuk,
genau,
nur hochwertig?
Genau, das ist ein Rezept vom Sultan, was wir da gesucht haben und gefunden haben. Mhm. Und das eigentlich mehr oder weniger alles so belassen, bisschen zurückgeschraubt für den deutschen Gaumen. Also kann man einfach nicht so viel Gewürz und so, das ist einfach zu viel.
Jetzt hast du quasi einen kleinen Imbiss oder hast ein Restaurant, wo du die verkaufst und dann auch die Sandwiches verkaufst oder wo?
Nee, das habe ich noch nicht, das ist aber der Wunsch.
Also du hast bis jetzt nur die Wurst?
Genau, bis jetzt ist nur die Wurst
und
da.
Und wie bietest du die wem dann an?
Die biete ich sozusagen Bioläden an, also wenn du jetzt Bock hast, kannst du halt in den Bioladen gehen und wahrscheinlich findest du die da und dann kannst du sie kaufen und dann selber halt kochen, machen, tun.
Ach cool, ja. Also in Berlin bist du schon ganz gut vertreten mit deiner Wurst.
Genau, wir sind aber erst gerade noch so in kleinen Läden, noch nicht so in Riesenläden, aber das ist jetzt der nächste Step, den wir machen wollen.
Wie ist die Resonanz bis jetzt auf die Wurst so?
Dope! Also es ist wirklich cool. Das Tolle ist auch, wir kriegen so eine wahnsinnig positive Resonanz und auch so eine Happy-Resonanz. Also das war mir irgendwie gar nicht so bewusst und Bio-Leute sind auch echt mega cool. Mhm. Und das ist total witzig, wie eigentlich auch viele Leute das kennen einfach, was mir vielleicht gar nicht so bewusst war vorhin, als es alles noch so ein, oh, ich möchte das machen, war. Und das ist einfach total cool, dass es wirklich Leute kennen und Leute gut finden und denken, ja geil, jetzt gibt's endlich Bier. Also wir haben einfach wirklich Leute, die im Online-Shop bestellen und dann einfach mal wirklich 5, 6 von den Würsten bestellen. Und das sind Privatpersonen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt da große Frühstücke machen oder ob die einfach...
Die laden 50 Leute ein und laden,
ja,
im Sucuk.
Genau, keine Ahnung. Und das ist für mich so geil. Ein Handwerk.
Von der Schauspielerei zur Schlachterei.
Genau, absolut.
Fängt ja beides mit SCH an, von daher passt das schon.
Genau.
Ja, also Schauspielerin bist du jetzt nicht mehr, nehme ich mal an. Jetzt bist du ja im Sucuk-Geschäft.
Genau, jetzt bin ich im Sucuk-Geschäft. Jetzt bin ich Wurstmädel und das ist irgendwie auch cool. Schauspielerei in Deutschland ist zwar mega geil, aber das Ding ist, ich habe halt eine andere Hautfarbe und Landliebewerbung kann ich noch nicht machen, weil vielleicht sind wir noch nicht so weit in Deutschland.
Aber sag mal kurz, was sagen denn Türken eigentlich zu Schweizer Sucuk quasi?
Das weiß ich noch gar nicht, was die Türken dazu sagen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Türken gefragt.
Wir verfolgen das weiter. Valeska Frank kommt aus der Schweiz, lebt in Berlin-Moabit und hat aus ihrer Leidenschaft für Sucuk rote türkische Wurst, ihr Business gemacht. Sie verkauft Sucuk aus der Uckermark, muss man dazu sagen, in Berliner Bioläden. Eine unfassbare, aber coole Geschichte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Kaiserslautern. Eine Spinne hat auf der A6 bei Kaiserslautern für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Frau war mit ihrem Kfz auf der Autobahn unterwegs, als sie plötzlich eine Spinne im Fahrerraum bemerkte. Fluchtartig verließ sie das Auto und alarmierte ihren Lebensgefährten, der in Frankfurt am Main weilte. Dieser wiederum rief die Polizei, weil seine Freundin mit Sicherheit nicht mehr in das Auto einsteigen werde. Eine Streifenbesatzung kam dann der Frau zu Hilfe, sicherte das Fahrzeug ab und blieb bis zum Eintreffen des Lebensgefährten. Ob die Spinne den Einsatz überlebt hat, wurde nicht übermittelt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.